Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalt und Suizid. September 1986. Kalendarisch klopft schon der Herbst an. Über Texas brütet trotzdem noch eine hochsommerliche Hitze. Ein Tag, an dem nicht nur die schwülwarmen Temperaturen drücken, sondern auch das Gemüt. Donna Jester ist an diesem 19. September in ihrem kastanienbraunen Ford Station Wagon unterwegs. Sie hat selbst nicht viel, aber das Wenige, das sie hat, teilt sie gern. Als sie auf den Anhalter am Straßenrand aufmerksam wird, kann sie nicht anders. Er weiß nicht, wohin mit sich. Und Donna will ihm helfen. Sie nimmt ihn mit. Vielleicht kann er sich am Haus nützlich machen, kleine Reparaturen erledigen, wieder zu sich finden. Donna glaubt an das Gute im Menschen. Manchmal zu sehr. Der Mann, der jetzt in den Wagen steigt, ist 1,75 Meter groß und bringt knapp 80 Kilogramm auf die Waage. Er sieht aus wie einer, der auch mal zupacken kann. Das dunkle, braune Haar ist voll. In seinen stahlblauen Augen liegt etwas Durchdringendes. Früher war er mal als Kabelfernsehtechniker angestellt. Er war geschickt mit seinen Händen. Filigrane Fingerarbeit war für ihn ein Kinderspiel. Aber die Zeiten, in denen er einer geregelten Arbeit nachgehen konnte, sind mittlerweile Geschichte. Der 33-Jährige ist dem Alkohol verfallen. Erst vor kurzem wurde er aus einem Entzugsprogramm in Arkansas entlassen. Die knapp 1000 Kilometer nach Texas hat er sich als Anhalter durchgeschlagen. Einen festen Wohnsitz hat er nicht. Er lebt von der Hand in den Mund und trinkt weiter. 8 Tage später. Etwa 160 Kilometer südlich von Lancaster fällt ein Mann durch seinen gewagten Fahrstil auf. Er sitzt in dieser Samstagnacht am Steuer eines kastanienroten Ford Station Wagon und fährt so unkontrolliert, dass er mehrere Fahrzeuge von der Fahrbahn drängt. Es gelingt der Polizei, den Fahrer gegen Mitternacht zu stoppen. Augenscheinlich ein Fall von Trunkenheit am Steuer. Der Mann ist nicht nüchtern. Eine strenge Alkoholfahne umgibt ihn. Ein Abschleppwagen wird für den Abtransport des Ford Station Wagon bestellt. Das Fahrzeug wird erstmal beschlagnahmt. Der Mann hingegen muss im Polizeiwagen Platz nehmen. Die Beamten wollen den Trunkenbold erstmal ins Leon County Sheriff's Office überstellen, wo er in einer Zelle in Ruhe ausnüchtern soll. Aber der Mann wehrt sich. Er schimpft und flucht lautstark. Außerdem schlägt er seinen Kopf immer wieder gegen das Polizeifahrzeug. So lange, bis ihm das Blut übers Gesicht rinnt. Angekommen in der Zelle, kehrt allmählich wieder Ruhe ein. Der Mann, der als David Martin Long namhaft gemacht werden konnte, nüchtert aus und wird schließlich zu einem Bußgeld in Höhe von $589 verdonnert. Weil er zum Zeitpunkt seiner Festnahme nur $3 bei sich führte, darf er die Strafe erst später bezahlen. Nach nur einem Tag in der Zelle wird Long am Montag, den 29. September, gegen 10 Uhr morgens wieder in die Freiheit entlassen. Was die Polizei im Leon County zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Sie hat gerade einen Mann gehen lassen, der 2 Tage zuvor ein Blutbad angerichtet hat. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Am selben Morgen an einem anderen Ort. Donna arbeitet eigentlich als Telefonistin. Aber an diesem Montag ist sie nicht zur Arbeit erschienen, ohne sich krank zu melden. Deshalb will ihre Vorgesetzte sich persönlich vergewissern, dass mit der 37-Jährigen alles in Ordnung ist. Donna kämpft mit Übergewicht und leidet an Asthma. Vielleicht braucht sie Hilfe. Ray Nelson fährt also zu Donnas Wohnadresse in Lancaster. Aber angekommen vor dem Haus auf dem Bayport Drive steht Ray vor verschlossener Tür. Sie klingelt, niemand öffnet. Ray beschließt, zurück zu ihrem Wagen zu gehen. Sie will nach einem Stift und einem Zettel suchen, um eine Notiz für Donna zu hinterlassen. Aber gerade als sie auf dem Absatz kehrt machen will, entdeckt sie etwas im Vorgarten. Das Etwas, das ein bisschen abseits liegt, ist ein Mensch. Ray erkennt eine weibliche Silhouette. Sie traut sich nicht näher ran, denn sie erkennt auch Blut. Viel Blut. Kurze Zeit später trifft die Polizei auf dem Grundstück ein, das jetzt als Tatort behandelt wird. Für die junge Frau im Vorgarten kam jede Hilfe zu spät. Sie ist tot. Vermutlich schon seit mehreren Tagen. Kopf und Gesicht weisen schwerste Verletzungen auf. Die Polizeikräfte verschaffen sich Zutritt zum Haus. Im Inneren steigt ihnen ein beißender Geruch in die Nase. Mehrere Hunde strummern im Haus herum. Die Luft ist abgestanden. Die Hundehäufchen, die sich offenbar über einen längeren Zeitraum auf dem Boden angesammelt haben, tun ihr Übriges dazu. Tierhaare auf dem Boden und an den Sitzmöbeln. Das Mobiliar hat schon bessere Tage gesehen. Das kleine, eingeschossige Haus wirkt unaufgeräumt und schmutzig. Die Polizisten gehen Raum für Raum ab und machen an diesem Spätsommertag noch eine grausige Entdeckung. Denn es gibt noch mehr Tote. Im hinteren Schlafzimmer finden sie die Leichen von zwei weiteren Frauen. Eine ältere Frau, sie liegt auf dem Bett. Der weiß-blau-rot gestreifte Matratzenbezug ist blutdurchtränkt. Ebenso der weiße Bezug des länglichen Kopfkissens, das am Kopfteil des Bettgestells lehnt. Etwas abseits des Bettes eine weitere Frau mittleren Alters. Auch in ihrem Körper ist kein Leben mehr. Fassungslosigkeit und betroffene Mienen bei den Ermittelnden. Die Identität der Opfer wurde buchstäblich ausgelöscht. Die Gesichter der drei getöteten Frauen sind kaum mehr als solche erkennbar. Gegen ihre Gesichter und Köpfe wurde mit massiver Gewalt eingewirkt. Mutmaßlich mit einem kleinen Beil, das die Polizei in einem Waschbecken im Badezimmer sichern kann. Der Täter hatte es offenbar mit Wasser abgewaschen und danach in ein Handtuch eingewickelt. Wer hat hier gewütet und warum? Die Frauen waren zum Auffindzeitpunkt vollständig bekleidet. Hinweise auf eine sexuell motivierte Tat gibt es nicht. Die Opfer lebten in einfachsten Verhältnissen. Ein Raubmotiv scheint angesichts dessen ebenfalls unwahrscheinlich. Eine erste Theorie der Ermittelnden? Es könnte sich um eine Beziehungstat handeln. Während die drei Leichen in der Forensik untersucht werden, dauert die Spurensicherung im Haus an. Die Nachricht von den Axtmorden macht noch am selben Tag in den Nachrichten die Runde. In Lancaster macht sich die Angst vor einem verrückten Axtmörder breit, der jederzeit wieder zuschlagen könnte. Die Menschen in der kleinen 21.000 Seelenstadt sind verunsichert. Der Polizeichef versucht zu beschwichtigen. Nach ersten Erkenntnissen deutet alles auf eine Beziehungstat hin. Immer wieder zieht es in diesen Stunden Menschen auf die sonst eher ruhige Straße. Schaulustige, Reporter, aber auch Menschen, die ehrlich betroffen sind und vor dem kleinen Backsteinhaus auf dem Bayport Drive innehalten. Gelbes Klebeband flattert im Wind. Es markiert das Grundstück, das durch einen hohen Maschendrahtzaun eingezäunt ist, als Tatort. Neugierige Zungen stellen immer wieder dieselben Fragen an die Nachbarn. Die Nachbarn haben immer dieselben Antworten parat. Nein, sie kannten die drei Frauen nicht besonders gut. Sie lebten zurückgezogen, haben niemanden gestört. Die ersten polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei den Getöteten um Donna und Dalpha Jester sowie Laura Owen handelt. Die Aussagen darüber, seit wann die Jesters schon in Lancaster leben, sind vage. Sie stammen eigentlich aus einer kleinen Gemeinde in der Gegend. Seit mindestens 20 Jahren leben sie aber in Lancaster, heißt es in der Nachbarschaft. Einer Nachbarin zufolge hatte Donna ein großes Herz für Tiere. Die 37-Jährige habe immer wieder streunende Hunde aufgenommen und aufgepäppelt. An regnerischen Tagen sei die Haustür manchmal auch bewusst offen geblieben, damit sich die vierbeinigen Streuner ins Haus retten konnten. In Hochzeiten habe sich Donna um rund 15 Hunde gekümmert. Donna war offenbar eine Sinnsuchende. Seit 1982 war sie Mitglied der örtlichen Kirchengemeinde. Eine mit Tiefgang, die Fragen ans Leben stellte. Obwohl es ihr schwerfiel, eine romantische, dauerhafte Beziehung zu führen, habe sie sich immer eine gewünscht, heißt es in der Kirchencommunity. Donna lebte die Nächstenliebe. Dabei hatte sie nicht nur ein Herz für hilfsbedürftige Tiere, sondern auch für Menschen in Not. Sie nahm in der Vergangenheit bereits mehrfach Wohnungslose auf und versuchte, sie wieder auf die Spur zu bringen. So auch Laura Owen, das jüngste Opfer. Die 20-Jährige war eine Ausreißerin aus Florida. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergeben, lebt sie seit Anfang September 1986 mit Donna und deren Mutter Darfa unter einem Dach. Darfa, mit ihren 64 Jahren das älteste Opfer, war dem Angriff besonders wehrlos ausgesetzt. Sie war sehbehindert und bettlägerig. Das Haus verließ sie nur selten. Wenn sie es doch mal nach draußen schaffte, war sie auf eine Gehhilfe angewiesen. Der Täter kannte dennoch keine Gnade mit ihr. Die Frage, die sich immer noch aufdrängt: Wer ist der Täter? Die Ermittlenden vermuten, dass sich der Täter nach der Tat in Donners Wagen abgesetzt hat. Er ist nicht wie sonst vor dem Grundstück geparkt. Bei der Untersuchung des Hauses fällt dem Beamten ein kleines Notizbuch in die Hände, das für die weiteren Ermittlungen von zentraler Bedeutung ist. Donners Tagebuch. Die 37-Jährige hat zwar keine täglichen Einträge verfasst, aber aus den Aufzeichnungen kann die Polizei dennoch erste wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Denn aus Donners Zeilen geht hervor, dass sie und Darfa nicht nur der 20-jährigen wohnungslosen Laura Unterschlupf im Haus gewährten, sondern noch einer weiteren Person. Donna schrieb von einem Mann namens David Long, den sie am 19. September 1986 beim Trampen mitgenommen hatte. Er konnte nirgends hin, hieß es in ihrem Tagebuch. Sie habe ihn deshalb mit zu sich nach Hause genommen. Long habe kleine Reparaturarbeiten am Haus durchgeführt, im Gegenzug für Obdach und Verpflegung. Long wird jetzt als Tatverdächtiger gehandelt. Denn ein polizeilicher Background-Check zeigt, dass der Mann nur 2 Tage vor dem Leichenfund wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde und in Donners Fahrzeug unterwegs war, wie sich jetzt herausstellt. Die Kollegen im Leon County hatten Long am Montagmorgen wieder aus der Haft entlassen. Etwa eine Stunde, bevor die 3 Leichen in Lancaster gefunden wurden. Niemand weiß, wo sich der 33-Jährige jetzt aufhält. Deshalb veröffentlicht die Polizei am 30. September, einen Tag nach dem Leichenfund, einen landesweiten Fahndungsaufruf. Gut 3 Wochen später wird im 200 Kilometer entfernten Austin ein Mann in Gewahrsam genommen. Ein Anhalter, der so betrunken war, dass er im Fahrzeug das Bewusstsein verlor. Der Fahrer hatte die Polizei verständigt. Als der Mann auf der Polizeiwache Angaben zu seiner Person machen soll, nennt er einen falschen Namen. Aber ein Abgleich seiner Fingerabdrücke mit der polizeilichen Datenbank zeigt, es ist derselbe Mann, der zuvor bereits im Leon County erkennungsdienstlich behandelt und zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Es ist David Martin Long. Long wird daraufhin zurück nach Lancaster überstellt und ist geständig. Er gibt zu, Donna, Darfa und Laura getötet zu haben und erzählt seine Version vom Tatablauf. Donna nimmt ihn am 19. September in ihrem Wagen mit und bietet ihm an, eine Zeit lang bei ihr zu wohnen. Nach eigener Aussage schläft Long zunächst in Donnas Wagen. Bereits nach kurzer Zeit entwickelt er romantische Gefühle für den 2. Schützling von Donna. Zwischen ihm und der 20-jährigen Laura entwickelt sich eine romantische Beziehung. Die beiden kommen sich näher und Long hält sich jetzt auch vermehrt im Haus auf. Long wird zwar mit Essen, Likörwein und Zigaretten versorgt, das heruntergekommene Haus und die 37-jährige Gastgeberin sind ihm aber nicht ganz geheuer. Long stört sich an dem Schmutz und den seltsamen Gerüchen. Er befürchtet, es könne der Geruch des Todes sein. Long sieht in Donna immer weniger eine Helferin, sondern vielmehr eine Bedrohung. Vielleicht hat sie im Garten hinter dem Haus Leichen vergraben. Vielleicht die Leichen von anderen Anhaltern. Laut eigenen Angaben entwickelt Long mehr und mehr Misstrauen, bleibt aber trotzdem bei den Frauen. Am Tag der Tat, am 27. September 1986, führt er kleine Reparaturarbeiten am Haus durch. Zur Flasche greift er in diesen Stunden angeblich nicht. Diffuse Ängste und wirre Gefühle machen sich in ihm breit. Als Donna und Laura in den Abendstunden von der Arbeit zurückkehren, nehmen die unguten Gefühle überhand. Denn die beiden gehen schnurstracks in Dalfas Schlafzimmer. Für Long der Beleg dafür, dass sich die Frauen gegen ihn verschwören. Ein Komplott, den er um jeden Preis unterbinden muss. Laut eigener Aussage schnappt er sich deswegen ein kleines Beil, das eigentlich fürs Holzhacken gedacht war. Als Laura in den Wohnbereich zurückkehrt, um es sich vor dem Fernseher gemütlich zu machen, ruft Long sie zu sich nach draußen. Er müsse mit ihr reden, behauptet er. Aber als Laura den dicht bewachsenen Vorgarten betritt, lässt er das Beil sprechen und schlägt zu. Nach der Attacke geht er ins Haus. Er überrascht Donna und Dalfa im hinteren Schlafzimmer und attackiert beide unvermittelt mit dem Beil. Die beiden versuchen vergebens, den Angriff mit den Händen abzuwehren. Die 64-jährige, bettlägerige Dalfa wird 5-mal von der kleinen Axt getroffen. Beim Angriff auf Donna eskaliert Long weiter. 14-mal schlägt er auf seine Gastgeberin ein, die ihn nur 8 Tage zuvor am Straßenrand aufgelesen hatte. Long lässt die beiden toten Frauen im Schlafzimmer zurück und kehrt zurück in den Garten. Hier schlägt er mit dem Beil immer wieder auf den Kopf und das Gesicht der blutenden, am Boden liegenden Laura ein. In Summe 21 Mal. Auf dem Grundstück ist es jetzt still. Keine zeternden Stimmen mehr. Niemand mehr, der etwas von ihm will. Keine mehr da, die ihm gefährlich werden könnte. Long geht jetzt ins Badezimmer, wo er das Beil unter fließendem Wasser reinigt. Dann wickelt er es in ein Handtuch ein und legt es im Waschbecken ab. Long will nicht mehr an diesem schmutzigen Ort sein. Er will weg von den Hundehaaren und Gerüchen, die am Mobiliar haften. Deshalb schnappt er sich Donners Autoschlüssel und entwendet ihren Geldbeutel. Er setzt sich ins Auto der Getöteten und fährt ohne festes Ziel davon. Laut eigener Aussage ist das auch der Zeitpunkt, an dem er an diesem Tag zum ersten Mal zur Flasche greift. Während der Fahrt ins Nichts betrinkt er sich mit Likörwein. Später an diesem Abend wird er im Leon County aus dem Verkehr gezogen und vorläufig wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Warum er die Frauen erschlagen hat, kann Long nicht klar beantworten. Er habe Angst gehabt, dass die anderen Laura gegen ihn ausspielen. Sein übermäßiger Alkoholkonsum ging den Frauen offenbar gegen den Strich. Zitat: Es gab eine ganze Reihe von komplizierten Reaktionen und Interaktionen zwischen mir und ihnen. Ich hatte es einfach satt, mir das ganze Gezänk anzuhören. Long gesteht nach seiner Festnahme nicht nur die Tötung der 3 Frauen im beschaulichen Lancaster. Zur allgemeinen Überraschung behauptet er, noch für 2 weitere Tötungsdelikte verantwortlich zu sein. 1978 habe er demnach einen Tankstellenmitarbeiter im kalifornischen San Bernardino mit einem Reifenheber erschlagen. Wegen einer vermeintlich zu hohen Rechnung, wie Long erzählt. Nachdem er den Mann mit dem Eisenwerkzeug auf den Kopf schlug, habe er ihm noch einen Besenstiel in den Rachen gerammt, um sicherzustellen, dass er auch wirklich tot ist. Außerdem habe er 1983 den Trailer seines ehemaligen Arbeitgebers in Texas in Brand gesteckt und seinen Chef bei lebendigem Leib verbrannt. Long erzählt, er habe den, Zitat, Hurensohn gehasst. Am Tatabend habe er mehrere $100 von seinem Chef entwendet, die er laut eigener Aussage direkt nach der Brandstiftung für Drogen ausgab. Long kann 2 Details zu den Tatabläufen nennen, was eine tatsächliche Täterschaft nahelegt. Allerdings wird in diesen 2 Fällen keine Anklage gegen ihn erhoben. Als Long sich später wegen der Tötung von Donna, Dalfa und Laura vor Gericht verantworten muss, wird er von einem mehrköpfigen Anwaltsteam vertreten. Zum Prozessauftakt plädiert er auf unzurechnungsfähig. Long zeichnet die lange Geschichte des eigenen Drogen- und Alkoholmissbrauchs nach, die bis in die frühe Jugend zurückreicht. Regelmäßiger Alkoholkonsum ab dem 12. Lebensjahr. Später auch Marihuana, Heroin, Kokain, LSD, Methamphetamin und Medikamentenmissbrauch. Longs Gehirn war nicht nur seit jungen Jahren verschiedensten Substanzen ausgesetzt, sondern auch mehreren Kopfverletzungen, wie Long zu seiner Verteidigung ins Feld führt. Demnach wurde er in der Vergangenheit mit einem Baseballschläger und einer Bierflasche attackiert. Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto habe er eine weitere Kopfverletzung davongetragen. Aus Longs medizinischer Akte geht hervor, dass nach seiner Festnahme eine Psychose mit überlagerter Restschizophrenie diagnostiziert wurde, die eine Folge seines Drogen- und Alkoholkonsums sein könnte. Im Zuge des Prozesses ließen Longs Anwälte ein eigenes psychologisches Gutachten von ihm erstellen. Dieses Gutachten knüpft zumindest in Teilen an den medizinischen Befunden an. Der Psychologe stellt darin fest, dass Longs Kindheit von Instabilität, übermäßiger Disziplinierung und körperlicher Misshandlung geprägt war. Long wurde in Texas geboren, wuchs aber in Kalifornien auf. Die Mutter starb, als er 10 war. Der Vater war alkoholkrank und mit der Erziehung des Jungen überfordert. Es folgten mehrere Aufenthalte in Heimen und Besserungsanstalten. Long sei zudem in früher Kindheit sexuell missbraucht worden. Keine guten Startbedingungen ins Leben. Der Psychologe diagnostiziert Long eine ausgeprägte antisoziale Persönlichkeitsstörung. Eine Störung, die genetische Ursachen haben kann, aber auch Folge der anhaltenden traumatischen Kindheitserfahrungen sein könnte. Zum Zeitpunkt der Morde könnte Long laut Auffassung des Psychologen unter einer alkoholinduzierten Psychose gelitten haben. Eine Alkoholpsychose kann bei chronischem Alkoholkonsum auftreten, sobald der Alkoholspiegel im Blut absinkt. Wir erinnern uns. Long hatte bei seiner polizeilichen Befragung angegeben, dass er in den Stunden vor der Tat angeblich keinen Alkohol konsumierte. Es könnte also sein, dass die Psychose dadurch begünstigt wurde. In selteneren Fällen kann die psychotische Störung auch durch unmittelbaren, exzessiven Alkoholkonsum ausgelöst werden. Die Symptome gleichen denen der Schizophrenie. Eifersuchtswahn, akustische Fehlwahrnehmungen und Halluzinationen können auftreten. Der von der Verteidigung beauftragte Psychologe führte mehrere Gespräche mit Long. Während einer dieser Befragungen gab Long an, dass ihn der üble Geruch im Haus seiner Gastgeberin an den Tod der eigenen Mutter erinnerte. Ein Trigger, der laut Long zum Kontrollverlust führte. Ein anderes Mal sprach Long plötzlich davon, dass er von Dämonen besessen sei. Der Mediziner ist sich allerdings sicher, dass Long zumindest bei einem der diagnostischen Tests bewusst simulierte. Er kann deshalb kein sicheres Urteil darüber fällen, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt wirklich in seiner Wahrnehmungs- und Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt war oder es im Nachgang nur so aussehen lassen wollte. Ein unabhängiger, gerichtlich einbestellter Psychiater wird noch deutlicher. Auch er diagnostiziert Long eine ausgeprägte antisoziale Persönlichkeitsstörung. Aber er kommt zu dem Schluss, dass der Angeklagte sehr wohl in der Lage ist, falsch und richtig zu unterscheiden. Der Sachverständige hatte die Unterlagen von Longs Klinikaufenthalten der letzten Jahre ausgewertet. In den Aufzeichnungen fanden sich keine Hinweise auf mögliche organische Schäden oder Fehlfunktionen des Gehirns. Der Psychiater vermutet vielmehr, dass Long Symptome vortäuschte, die zu einer breiten Palette von Diagnosen passen. Ein Verhalten, das für einen Soziopathen typisch sei, stellt er abschließend fest. Ein Befund, der Long offenbar von seiner ursprünglichen Verteidigungsstrategie abrücken lässt. Er springt plötzlich auf und brüllt: "Ich bin verdammt nochmal schuldig!" in den Saal. Long will das Gericht davon überzeugen, die Todesstrafe gegen ihn auszusprechen. Er macht in seinem Abschlusswort klar, dass er wieder töten wird, selbst im Gefängnis. Zitat: Wenn ihr glaubt, ihr könnt mich in eine Zelle sperren, dann wird irgendwann ein 20-jähriger Junge wegen eines Erstvergehens einfahren. Und ich werde ihn umbringen. Irgendeine Kleinigkeit passiert und ich werde wieder in den Modus gehen, in dem ich töte. Einer seiner Anwälte hält dagegen. Das Gericht solle ihm nicht dabei helfen, legal den Selbstmord zu begehen. Eine angemessene Strafe sei es, ihn in eine kleine Zelle zu sperren und den Rest seines Lebens darüber nachdenken zu lassen, was er getan hat. Die Jury, bestehend aus 4 Männern und 8 Frauen, zieht sich anschließend für ihre Beratung zurück. Eine schnelle Beratung. Bereits nach einer knappen Stunde ist man sich einig. David Martin Long wird des Mordes an Donna, Dalfa und Laura schuldig gesprochen. Am 10. Februar 1987 ergeht das Urteil gegen ihn. Tod durch die Giftspritze. Am 6. Dezember 1999 finden Wachleute Long bewusstlos in seiner Zelle vor. Er hatte offenbar versucht, sich im Todestrakt mit einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente das Leben zu nehmen. Das Gefängnispersonal geht davon aus, dass Long die Medikamente über einen längeren Zeitraum heimlich gehortet hatte. Long wird ins Krankenhaus eingeliefert, wo er intensivmedizinisch behandelt wird und künstlich beatmet werden muss. Aber der 46-Jährige überlebt den Suizidversuch. Am 7. Dezember wird der Beatmungsschlauch entfernt. Der behandelnde Arzt stuft Longs Gesundheitszustand als nicht mehr lebensbedrohlich ein, aber als immer noch ernst. Der Suizidversuch des verurteilten Mörders kurz vor seiner Hinrichtung in den USA sorgt er für einen politischen Disput. Denn die Todesstrafe durch die Giftspritze sollte eigentlich am 8. Dezember vollstreckt werden. Longs Anwälte fordern einen Aufschub, bis ihr Mandant wieder vollständig genesen ist. Es werden noch von anderer Seite kritische Stimmen laut. Kritiker der Todesstrafe melden sich in den Medien zu Wort. Eine Hinrichtung unter diesen Umständen grenze an Barbarei. Ein Sprecher des Death Penalty Information Center wird diesbezüglich in der London Times zitiert. Es ist nicht mit dem Gewissen zu vereinbaren, dass sie jemanden hinrichten, der möglicherweise gar nicht weiß, was gerade mit ihm geschieht. Auch der behandelnde Arzt im Krankenhaus rät dringend von einer verfrühten Verlegung zurück ins Gefängnis ab. Ein heikles Dilemma für Gouverneur George William Bush, der sich damals gerade mitten in der Präsidentschaftswahl befindet. Seine Wahlkampagne baut eigentlich auf der Leitlinie mitfühlender Konservatismus auf. Bush lehnt es dennoch ab, einen Aufschub der Hinrichtung anzuordnen. Und so verfügt das texanische Justizministerium, dass Long nur 2 Tage nach seinem Suizidversuch zurück in den Todestrakt gebracht wird. Per Sonderflug. Der 25-minütige Transport wird medizinisch überwacht. Am 8. Dezember 1999 wird das Todesurteil wie geplant vollstreckt. Als die Injektion ihre Wirkung zeigt, schnaubt und gurgelt Long. Eine schwarzbraune Flüssigkeit läuft aus seinem Mund und seiner Nase. Laut einem Gefängnissprecher die Rückstände einer Lösung, die Long zuvor im Krankenhaus wegen seiner Überdosis verabreicht wurde. Die Beamten aus dem Todestrakt geben später an, dass der 46-Jährige zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung bei vollem Bewusstsein war und Reue zeigte. Longs letzte Worte, bevor die tödliche Injektion ihren Weg in seine Vene fand: Es tut mir einfach leid. Ich wurde von der kalifornischen Jugendbehörde aufgezogen. Ich kann nicht wirklich sagen, wo es angefangen hat, was passiert ist. Was auch immer aus mir geworden ist, es nahm seinen Anfang in Kalifornien. Ich war in ihren Erziehungsanstalten und im Gefängnis, aber sie machen Menschen dort zu Monstern. Das war's, ich habe nichts mehr zu sagen. Ein Erklärungsversuch, der Donna, Dalfa und Laura nicht mehr erreicht. Donna wollte im Sommer 1986 helfen, als sie David Martin Long in ihren Wagen einsteigen ließ. Ein gut gemeinter Vertrauensvorschuss, der ein blutiges Ende fand. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.